Hey Julia, bedeutet keine Krankenkassenkarte gleich keine Behandlung?
Deutschland hat eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt und trotzdem leben hier Hunderttausende ohne Krankenversicherung.
Wie kann das sein und wo kann man ohne Versicherungsstatus medizinische Hilfe finden? Worten heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messerschneide, eurem Gesundheitspodcast rund um das deutsche Gesundheitssystem. Mein Name ist Felix Riemenschneider und mir gegenüber sitzt wie immer meine Schwester
Julia Riemenschneider. Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
Wir sind Ärzte, Geschwister und machen ja alle zwei Wochen Missstände in unserem Gesundheitssystem sichtbar, die uns in der Medizin, unsere PatientInnen und auch dich täglich betreffen können.
Vielen Dank für diese einleitenden Worte. Wir nehmen jetzt aktuell schon die dritte Folge in diesem Jahr auf und deswegen gibt es jetzt, weil wir so gut vorgeplant haben, auch gar nicht viel Feedback zu unserer letzten Folge. Heute ist der 22. Januar 2026 und damit auch erst der Release von unserer zuckersüßen letzten Folge.
Ja, die könnt ihr euch jetzt noch schön zwei Wochen schmecken lassen, bevor ihr euch hoffentlich dann auch diese Folge wieder anhören werdet. Wir haben uns auch einige Sachen wieder zu Gemüte geführt und zwar ein paar News aus dem Gesundheitssystem. Hier gab es endlich mal wieder gute Neuigkeiten. Zumindest habe ich auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums Folgendes gelesen. Und zwar gibt das Bundesgesundheitsministerium den Startschuss für Forschungsförderung zu Frauengesundheit. Hier ist jetzt die Antragsphase gestartet und insgesamt werden bis zum Ende des Jahres Forschungsvorhaben gesammelt und bis zu 10 Millionen Euro zur Verfügung stehen sollen. Ziel ist hierbei, dass Frauen ja bekanntermaßen in der Gesundheitsforschung nach wie vor seltener berücksichtigt werden als Männer. Da sind einfach noch viele Lücken vorhanden, die geschlossen werden müssen und jetzt halt auch geschlossen werden sollen. Insgesamt können die Anträge dann hoffentlich ab 2027 auch starten. Also die Forschungsvorhaben und die Forschungsunternehmungen sollen dann auf 3 bis 5 Jahre ausgelegt sein.
Dann ein kleiner, etwas trauriger Funfact aus unserer News-Redaktion. Aber etwas, was wir eigentlich schon alle immer vermutet haben, und zwar eine neue Schlagzeile von Freitag, dem 16. Januar 2026. Trauerreaktion nach Verlust eines Haustiers, oft vergleichbar mit menschlichem Verlust. Auch wir mussten das schon erleben und auf beiden Seiten, menschlich und auch
tierisch.
Und ja, es hat sich jedes Mal schlimm angefühlt.
Ja. Und wir sind auch in Vorbereitung auf der Folge drauf gekommen, dass wahrscheinlich ziemlich genau vor 20 Jahren auf den Tag genau unser geliebtes Haustier, das erste Meerschweinchen King Kong, verstorben ist. Und das war damals wirklich auch sehr traurig. Die Julia hat mich da direkt als Ersthelfer damals abgeholt von so einem Jugendtreff und mich dann auch in meiner Trauerphase begleitet. Und ich glaube, du hast ja auch damals in dein Tagebuch oder so reingeschrieben.
Genau, es gibt eine genaue Dokumentation in meinem Tagebuch, Trauer über Trauer. Habe ich dann auch meiner Deutschlehrerin ausgehändigt. Und hätte ich es an einen Verlag weitergegeben, wäre es, glaube ich, auch publiziert worden.
Sehr gut. Neuigkeiten gibt es auch wieder von der Tagesschau noch vom 20.01. Das haben ja wahrscheinlich auch viele von euch mitbekommen. Und zwar steht die telefonische Krankschreibung vor dem Aus? Fragezeichen. Wäre ganz schön bescheuert unserer Meinung nach. Aber basierend auf den Zahlen von der DAK waren 2025 Beschäftigte knapp 20 Tage krankgeschrieben. Das ist insbesondere unserem Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU anscheinend zu viel, weswegen er letztens Folgendes dazu sagte. Das sind fast 3 Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig? Hierauf reagierte natürlich auch unsere Bundesgesundheitsministerin Nina Waken, die sagte dazu, darauf hinzuweisen, ist in keiner Weise gegen denjenigen gerichtet, die aufgrund von Krankheitsarbeit und arbeitsunfähig sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die niedrigschwellige Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung missbräuchlich ausgenutzt werden kann. Jetzt schalten wir live rüber zu unserer hausärztlichen Kommentatorin Julia Riemenschneider.
Vielen Dank. Nee, aber das muss man echt mal sagen, ne? Also in der Allgemeinmedizin hier seit knapp einem Jahr. Und das ist wirklich das Dümmste, was ich jemals gehört habe, ne? Ich glaube auch, wenn man bei der Tagesschau beim Instagram geschaut hat, was da für Kommentare standen. Also wie kann man auf die Idee kommen, ne? In einer Zeit, wo wir ja wirklich Pandemien überlebt haben, zu sagen, okay, die Leute sollen krank zur Arbeit gehen. Und dann noch so in so einem Hintertürchen, ja nein, das ist ja nicht gegen Leute, die wirklich krank sind. So, ja, what the fuck? Also was waren die Hauptgründe für Krankenschreibung? Atemwegsinfekte, psychische Erkrankungen. Ja, da sollte man sich mal eher fragen, was läuft hier falsch, dass die Leute auch gerade so gehäuft überarbeitet sind. Ja. Ne? Und vor allem sollte man sich auch mal überlegen, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Leute in ihrer Hausarztpraxis sich krank schreiben lassen, sondern das Problem ist einfach das Angebot von Online-Anbietern, die ja einfach ausschließlich krank schreiben. Ne? Ja. Das sind die niederschwelligen Angebote, die das Problem darstellen. Und das jetzt wieder auf Lasten von ehrlichen Hausärztinnen und Hausärzten auszuleben oder auch solche Äußerungen überhaupt zu machen.
Ja.
What the fish?
Und für die 1-2%, die das vielleicht am Ende betrifft, die das wirklich missbrauchen, die werden sich so oder so krank schreiben lassen, egal auf welchem Weg. Also,
ist so.
Die gehen auch sonst zum Arzt und sagen halt irgendwas, dann gibt's Krankmeldung so oder so. Guti, dann würde ich mal sagen, lass uns reinspringen, reintauchen in die tiefen Abgründe der Versicherungslosigkeit.
So ist es. In Deutschland herrscht eine Krankenversicherungspflicht.
Oder?
Trotz der 2009 eingeführten Versicherungspflicht gibt es hierzulande dennoch schätzungsweise hunderttausende Menschen ohne eine gültige Krankenkassenkarte. Und somit bleibt der Zugang zu den verschiedenen Sektoren unseres Gesundheitssystems einfach verwehrt. Gründe hierfür sind zum Beispiel der fehlende Anspruch oder auch einfach finanzielle Schieflagen. Doch wer fängt sie auf? Somit kommt auch in unserem Land der humanitären Hilfe eine immer größere Bedeutung zu, denn notfällige Behandlungen finden zwar noch statt, zum Beispiel auch eine Notaufnahme, aber wie geht's dann weiter, ist die große Frage. Wir werden euch gleich erstmal ein paar harte Fakten hierzu präsentieren. Wie kommt es eigentlich dazu, dass man in Deutschland ohne Krankenversicherung sein kann? Und vor allem haben wir noch ein super interessantes Interview vorbereitet mit einer ganz besonderen Gästin, auch hier aus Frankfurt, die sich schon seit vielen, vielen Jahren in der Gesundheitspolitik engagiert und mittlerweile auch in einer humanitären Sprechstunde arbeitet.
Das klingt ja schon mal sehr interessant, liebe Julia.
Genau, aber erstmal müssen wir natürlich wieder durch unseren etwas trockenen Teil, wo wir euch jetzt eben nochmal die harten Fakten präsentieren. Mehr als 70.000 Menschen ohne Krankenversorgung, das sind die offiziellen Zahlen, in Anführungszeichen. Hierzu hat das Statistische Bundesamt Zahlen ausgewertet, wobei die Dunkelziffer weitaus höher liegen dürfte. Knapp 72.000 Menschen in Deutschland hatten im Jahr 2023 keinerlei Anspruch auf eine Krankenversorgung. Im Vergleich zu 2019 waren es noch rund 61.000 Personen, die nicht krankenversichert waren. Laut Statistischem Bundesamt waren sie weder krankenversichert noch über sonstige gesetzliche Regelungen abgesichert. Und das entspreche einem Bevölkerungsanteil von weniger als 0,1%.
Bei 3/4 aller Nichtversicherten, 75% oder auch 54.000 Menschen, handelt es sich nach Angaben der Statistikbehörde um sogenannte Nichterwerbspersonen, also etwa RentnerInnen oder auch Studierende ab dem 26. Lebensjahr. Der Großteil von ihnen war männlich, das sind ungefähr 61% gewesen oder auch 44.000 Menschen. Rund 0,4% der Selbstständigen sowie 0,8% der Erwerbslosen waren im Jahr 2019 nicht krankenversichert, so das Bundesamt. Aber woher kommen denn überhaupt diese Zahlen, liebe Julia?
Und das ist jetzt natürlich super interessant, denn die Ergebnisse stammen aus dem Mikrozensus. Wem das nicht sagt, das ist die größte jährliche Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik, bei der rund 1% der gesamten Bevölkerung hier in Deutschland zu den Lebensbedingungen befragt wird. Alle Angaben beruhen hierbei auf Selbstauskünften. Darum wird auch vermutet, dass die tatsächlichen Zahlen der Menschen ohne Krankenversicherung weit höher liegt. Denn viele tauchen nicht auf in diesem System. Experten und Expertinnen gehen von gut einer halben bis einer Million Menschen aus. Aber einige Ausnahmeregelungen gibt es dann doch.
In einigen Fällen gibt es aufgrund gesetzlicher Regelungen einen Anspruch auf Krankenversorgung, ohne krankenversichert zu sein, was ich finde ziemlich bescheuert klingt. Hierunter fallen zum Beispiel Menschen wie Asylsuchende, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur einen beschränkten Leistungsanspruch, der sich im Wesentlichen auf akute Erkrankungen beschränkt und auf Schmerzzustände. Dann gibt es noch prekär Beschäftigte oder Scheinselbstständige, die Menschen, die dann auch wieder aus dem System rausfallen. Dann gibt es noch Menschen mit einem fehlenden oder ungeklärten Aufenthaltsstatus. Hier ist häufig eine Übermittlungspflicht, die den Leuten Angst macht, die es aber in Bezug auf die Gesundheitsversorgung eigentlich gar nicht gibt. Aber die Menschen haben natürlich trotzdem Angst, sich dann in der Krankenversorgung zu unterziehen, weil sie Angst haben, dann aus dem Land verwiesen zu werden. Dann gibt es noch EmpfängerInnen und Empfänger von Sozialhilfe, freiwillig Wehrdienstleistende, was ich auch nicht wusste, Und das sind dann laut dem Statistischen Bundesamt 2023 nochmal knapp 200.000 Menschen.
Um nochmal den Bogen etwas größer zu spannen, ein kleiner Exkurs. Wie ist der Ist-Zustand hier in Deutschland? Ein kleiner Überblick über die Krankenversicherung hierzulande. Fast 90% sind gesetzlich versichert. Die große Mehrheit der Deutschen mit 89%, das sind ungefähr 73,3 Millionen Menschen. Darunter sind 16,8 Millionen als familienversicherte Angehörige zu verzeichnen und knapp 5,1 Millionen Menschen sind freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das beruht zum Beispiel darauf, dass sie selbstständig sind oder ArbeitnehmerInnen mit einem Bruttoeinkommen über der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze. Das sind 7% der gesetzlich Versicherten ungefähr. Dann der Rest, also jeder Neunte, ungefähr 11% hier in Deutschland, war laut dem Bundesamt privat krankenversichert. Das sind dann ungefähr 9 Millionen Menschen, davon knapp 2,4 Millionen in einer Familienversicherung.
Nichtsdestotrotz, wir sind das teuerste Gesundheitssystem in Europa, aber dennoch sind noch nicht einmal alle versichert. Und die Bevölkerung ist zum Teil auch nur so semi-gut versorgt. Hierzu äußerte sich natürlich nach uns auch andere GesundheitsexpertInnen, unter anderem der Gesundheitsökonom Professor Dr. Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen, der die Situation 2019 so einschätzte. Der Mikrozensus stellt nur alle 4 Jahre die Frage nach dem Krankenversicherungsschutz. Das hat er dem Deutschen Ärzteblatt gesagt. Er schätzt, dass in Deutschland zwischen 500.000 und 1 Million Menschen nicht krankenversichert haben oder keinen adäquaten Schutz besitzen. Denn im Mikrozensus werden halt nur diejenigen berücksichtigt, die in Deutschland gemeldet sind und einen legalen Aufenthaltstitel haben. Dann gibt es noch die Hilfsorganisation Ärzte der Welt. Die geht davon aus, dass hunderttausende Menschen in Deutschland keinen adäquaten Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Hierzu zählt auch eine ganz besondere Gruppe, und zwar wohnungslose Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, sind natürlich auch im Mikrozensus unterrepräsentiert, weil wer keine Anschrift hat, kann auch nicht befragt werden. Und gerade in dieser Gruppe ist halt der Anteil der Nichtversicherten extrem hoch. Hier gibt es auch einen Statistikbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe, BAGW. Demzufolge waren 15,9% der akut wohnungslosen Menschen im Jahr 2020 nicht krankenversichert. Bei Personen, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße leben, waren es noch mehr, und zwar 21%. Insgesamt schätzt die Gesellschaft die Zahl von wohnungslosen Menschen für 2020 auf ungefähr 256.000. Also von denen wären es ja dann auch nochmal ungefähr 50.000, die nicht versichert sind. Betroffen sind weiter daneben Deutschen, die aufgrund von Insolvenzen oder Einkommensausfällen ihre Krankenversicherungsbeiträge nicht bezahlen können, oftmals EU-Bürger, die kein sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis haben oder jemals hatten. Außerdem Personen aus Drittstaaten, die keinen aufenthaltsrechtlichen Status haben. Für sie ist die Situation häufig noch schwieriger, weil sie können nur in den seltensten Fällen überhaupt in das System integriert werden. Das große Problem, weswegen in Deutschland so viele Leute nicht versichert sind, ist die Tatsache, dass wir ein versicherungsbasiertes Gesundheitssystem in Deutschland haben und der Krankenkassenbeitrag, der abhängig von unserem Lohn ist, die Teilhabe an diesem System überhaupt erst ermöglicht. Kann doch eigentlich alles gar nicht sein.
Genau. Wie wir schon angerissen haben, es gibt ja eine Krankenversicherungspflicht, die seit 2009 hierzulande besteht. Am 1. Januar wurde in Deutschland per Gesetz die allgemeine Krankenversicherungspflicht beschlossen. Und das unter der damaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD. Initial galt das Ganze nur für die gesetzliche Krankenversicherung. 2 Jahre später zog dann auch die private Krankenversicherung nach. Warum tat man das und wer war primär hiervon betroffen? Laut BMG, das muss ich jetzt einmal kurz vorlesen, betroffen seien deshalb vor allem Personen, die entweder noch aus einer rechtlichen Situation von vor dem Jahr 2009 nicht krankenversichert sind oder die nach Deutschland eingereist sind und anschließend keinen Anspruch realisieren konnten. Die Kündigung einer bestehenden gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung durch die gesetzlichen Krankenkassen bzw. das private Versicherungsunternehmen, ohne dass eine andere Form der Absicherung im Krankheitsfall zur Verfügung steht, ist wegen der Versicherungspflicht in Deutschland rechtlich grundsätzlich nicht möglich. Das Problem besteht allerdings oft darin, dass viele Personen ihre Krankenversicherungsbeiträge einfach nicht bezahlen können und damit Beitragsschulden bei den Versicherungen anhäufen. In diesem Fall können sie zwar nicht gekündigt werden, weil das ja per Gesetz verboten ist, allerdings wird der Leistungsanspruch deutlich eingeschränkt. Im Bereich der GKV ist es gesetzlich in § 16 Absatz 3a des Sozialgesetzbuches 5 geregelt, dass die Krankenversicherung von Versicherten, die ihre Beiträge 2 Monate trotz Mahnung nicht bezahlen können, automatisch ruht. Natürlich auch gut, wenn man eine Krankenversicherung hat, aber man sie nicht in Anspruch nehmen kann. Ich finde es schon krass und man merkt, dass dieses Gesetz eben auch wieder einige Probleme mit sich bringt. Das bedeutet, die sind zwar alle prinzipiell noch versichert, aber wenn es dann ernst wird, bleibt man eben doch auf der Strecke.
Kriegen und sie keine Leistung.
Ist so. Ne?
Ich habe es ja ein bisschen in der Vorbesprechung so bezeichnet, ist ja wie Schrödingers Versicherungskatze. Die ist gleichzeitig versichert und nicht versichert. Ja.
Das stimmt. Und ich finde es auch noch spannend, wir haben ja initial auch gesagt, dass 70.000 Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland sind. Wenn man jetzt uns nochmal diese Gesetzesgrundlage betrachtet, sind aber insgesamt ungefähr 700.000 Menschen davon betroffen, dass sie de facto irgendwo mal eine Krankenversicherung auf Papier haben, aber aufgrund von Schulden kein Versicherungsanspruch mehr besteht.
Ja, und es ist ja auch meistens so, wenn man dann mal ein paar tausend Euro macht, wenn der dann direkt Schulden bei der Krankenversicherung Schulden hat, sind es ja nicht die einzigen Schulden, die man hat. Das heißt, nicht das, was primär getilgt wird, werden die Krankenversicherungsschulden sein, sondern erstmal andere Schulden. Der Versicherungsschutz greift auch dann erst wieder, wenn man irgendwie in Privatinsolvenz geht oder sich dann arbeitslos meldet. Aber gerade für Selbstständige ist es natürlich besonders schwierig. Hier gibt es auch nochmal Zahlen für die Menschen der privaten Krankenversicherung, die in einem sogenannten Notlagentarif sind, also auch analog zur GKV Beitragsschulden von 2 Monaten haben. Das sind auch nochmal fast 85.000. Das heißt, wir kommen hier alles in allem mit den Wohnungslosen, den offiziellen nicht Krankenversicherungsschutzmenschen plus den Menschen mit den Beitragsschulden ja schon per se auf eine Zahl von über 1 Million. Und da sind ja noch nicht mal die in Anführungszeichen Menschen dabei, die in Deutschland illegal leben. Gut, das Ganze stellt ja natürlich auch nochmal ein ethisches Dilemma für Ärztinnen und Ärzte dar, oder Julia?
Das stimmt, Felix. Zum einen gibt es die Deklaration von Genf, die auf ethischer Ebene unseren Beruf definiert. Und hier heißt es, ich lese einmal vor, ich werde nicht zulassen, dass Erwägung von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnische Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher andere Faktor zwischen meinen Pflichten und meinen Patienten oder meinen PatientInnen treten wird. Okay, Nummer 1. Und dann gibt es nochmal für Ärzte eine ganz besondere Berufsordnung, wo wir auch nochmal tatsächlich auch Regeln festgelegt haben, die es zu beachten gilt und wo man sich
strafbar machen kann,
ich bin sprachlos gleich, wo man sich strafbar machen kann, wenn man sie nicht befolgt. Gemäß § 1 Absatz 2 der medizinischen Berufsordnung ist es ärztliche Pflicht, Gesundheit zu schützen und Leiden zu lindern, unabhängig vom sozialen Status. Harte Worte.
Da muss ich immer an die Szene von Scrubs denken. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. Die Ärzte-Serie, die vor 20 Jahren mal im Fernsehen lief. Übrigens jetzt auch nochmal neu aufgelegt wird. Im Februar kommen da neue Folgen raus. Anyways. Und zwar gibt es da auch eine Folge, wo die Assistenzärzte in dem Krankenhaus an dem Chefarzt, der halt immer sehr aufs Geld geachtet hat, den Dr. Kelso, einen Patienten vorbeilotsen und behandeln, der halt keinen Versicherungsschutz hat. Und dann finde ich immer, das ist gar nicht so eine realitätsferne Experience, die damals da geschildert wurde, denn wir haben das ja so oder so ähnlich auch schon mal erlebt.
Ja, ich muss sagen, in der Vorbereitung sind mir auch echt ein paar Momente in den Kopf gekommen. Natürlich steht außer Frage, dass man Menschen in Notsituationen hilft, ne? Das steht außer Frage. Also wenn unmittelbare Lebensgefahr droht, werden wir als Ärztinnen und Ärzte immer tätig sein. Aber Hilfesuchende sind ja nicht immer Notfälle. Und ich habe das sowohl erlebt, auch in also Praxen, wo halt einfach offensichtlich war, dass kein gültiger Krankenversicherungsschutz vorliegt. Die wurden abgelehnt, ne? Die wurden weggeschickt. Ja. Ja, da wurde auch gar nicht gefragt, groß, was das Problem ist. Die mussten gehen. Ich finde, zu den Zeiten, wo man in der Notaufnahme gearbeitet hat, hat man schon eigentlich immer das getan, was zu tun war. Also ich glaube, da hatte man auch noch nicht so diesen Wirtschaftsfaktor im Kopf. Aber was ich sagen muss, was es wirklich häufiger gab, auch von Stationen, wenn Patientinnen und Patienten da waren, die auch nicht versichert waren und man auch nicht wusste, wie es weitergeht, die Zeit war begrenzt, die, ja, die da waren. Also da hat man schon forciert, dass auch jemand
entlassen wird.
Ne?
Und
also ich meine, klar, auch da wurde die notwendige Behandlung vollzogen, aber dann hieß es auch schnellstmöglich eh.
Ja, und das sind dann natürlich Sachen, wo die Leute dann gerade in der Nachbehandlung in ein großes Loch fallen. Und hier greift ja dann ein bisschen das Interviewthema unserer heutigen Folge, und zwar sind ja solche Menschen dann automatisch auf eine humanitäre Sprechstunde angewiesen. Und wie es da aussieht und auf wen und auf vor allem welche Hürden man da in diesem Fall auch als Ärztin trifft, das berichtet uns jetzt im Interview die stellvertretende Vorsitzende der SPD Frankfurt und die Ärztin Dr. Stefanie Minklei.
So, dann nochmal hallo und herzlich willkommen bei uns im Frankfurter Podcast-Studio. Uns gegenüber sitzt jetzt Stefanie Minklei. Vielen Dank fürs Mitmachen. Du berichtest jetzt ein bisschen nochmal deine Eindrücke aus der humanitären Sprechstunde. Aber stell dich doch gerne erst einmal vor. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Genau. Ich bin Chirurgin, Facharztin für allgemeine Chirurgie. Bin auch als Notärztin unterwegs gewesen und bin ja schon immer eigentlich politisch interessiert und auch aktiv gewesen, eigentlich seit der Schülervertretung, war dann bei den Jusos, auch im Studierendenausschuss, in der Friedrich-Ebert-Stiftung, habe also immer überall mal geguckt, wo man sich engagieren kann, wenn ich Dinge erlebt habe, wo ich dachte, da muss man irgendwie was verändern. Und habe nach meiner Zeit in der Klinik für die SPD, für den Landtag kandidiert, auch mit dem Schwerpunkt Gesundheitspolitik, weil ich ja gemerkt habe in der Klinik, was nicht so gut läuft. Darüber habt ihr ja auch schon sehr häufig berichtet.
Das ein oder andere Mal.
Gestriffen.
Ich habe eine Initiative auch gegründet mit einer Krankenschwester zusammen, um so ein bisschen Punkte zu finden, die wir fordern könnten fürs Gesundheitssystem. Bin auch in der Landesärztekammer in Hessen Delegierte für die demokratischen Ärztinnen und Ärzte und habe dann ja nach meinem Facharzt überlegt, wie gestalte ich meine berufliche Laufbahn weiter, nachdem das auch mit der Landtagskandidatur leider nicht geklappt hat. Ich habe den Master in Global Health noch studiert und habe dann in zwei Praxen gearbeitet, nur so im Minijob-Format. Einmal für Adipositas und einmal habe ich Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt bei Christina Hähnl in der Praxis. Und ich war noch Dozentin für ausländische Ärztinnen und Ärzte, die hier die Anerkennung machen. Also ich habe mir überall mal so ein bisschen noch Input geholt und verschiedene Aspekte im Gesundheitssystem sozusagen angeschaut. Und dann war ich, bevor ich tatsächlich zu der jetzigen Tätigkeit komme, noch 3 Wochen als Ärztin auf einem Seenotrettungsschiff auf dem Mittelmeer für Rescue Ship. Und das war natürlich nochmal ganz andere krasse Eindrücke dort. Die glaube ich ja auch gerade für eine Ärztin ja ganz besonders sind. Und jetzt aktuell habe ich tatsächlich einen Job gefunden, der mich glücklich macht. Ich bin nämlich jetzt im Gesundheitsamt tätig, also in dem öffentlichen Gesundheitswesen. Und bin nach wie vor ehrenamtlich politisch aktiv. Aber da kommen wir sozusagen nach dieser längeren Einführung auf die Tätigkeit in der humanitären Sprechstunde, weil das Gesundheitsamt Frankfurt eben als eine der wenigen Gesundheitsämter überhaupt bundesweit so eine humanitäre Sprechstunde hat für nicht krankenversicherte Patienten.
Hast du dir das dann sozusagen direkt ausgesucht, also als du ans Gesundheitsamt gegangen bist, dass du das speziell machen möchtest?
Eigentlich nicht. Ich habe mir nur gedacht, wo finde ich eine Tätigkeit, die sowohl ärztlich ist, als auch so ein bisschen strukturell, systematisch irgendwie an das Gesundheitssystem rangeht und dachte, Gesundheitsamt ist irgendwie eine gute Idee. Aber ich wurde direkt eingeteilt in die humanitären Sprechstunden, weil an meinem Profil irgendwie sichtbar war, dass mich das interessieren könnte. Und es war auch wirklich mit dem Hammer auf den Nagel getroffen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dort anzufangen und sich da reinzufuchsen, auch in den Problematiken, wo wir gleich sicher auch zu sprechen drauf kommen, warum Menschen nicht versichert sind und was man dann machen kann.
Was hat dich denn am meisten überrascht, als du deine Sprechstunden dort begonnen hast? Du hattest ja vorher schon viel Erfahrung gesammelt, ne, in verschiedenen Sprechstunden auch und auf verschiedenen Fachgebieten. Aber was würdest du sagen, war so der Moment, wo du dachtest, okay, hier läuft es vielleicht doch ein bisschen anders?
Ich glaube, jeder bringt ja Erwartungen an so eine Sprechstunde mit. Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig überrascht war. Tatsächlich ist es eigentlich eine Sprechstunde wie in einer Hausarztpraxis. Also es sind ganz viele Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen, die einfach Medikamente benötigen. Sehr viele, also man merkt, die Menschen arbeiten viel, die sind einfach hochbelastet oder kommen aus hochbelasteten Situationen heraus. Und wir sind eigentlich ganz gut organisiert. Und es gibt ja auch einige andere Stellen, an die sich die Menschen wenden können. Aber wenn man dann doch weiter reinguckt, dann merkt man, dass es nicht ausreicht für den Bedarf, den wir eigentlich haben. Und das war, glaube ich, eher so ein Erkenntnismoment für mich. Also, dass ich gemerkt habe, aha, da gibt es eigentlich ganz gut organisierte Strukturen, aber der Bedarf ist eigentlich noch viel höher.
Wenn du jetzt sagst, es läuft eigentlich ab wie in einer ganz normalen Sprechstunde, also wir sind jetzt ja auch ein bisschen Sprechstunden-approved, stellt man sich halt eine sehr getaktete Sprechstunde auch vor, sehr viele persönliche Gespräche auch, vielleicht schon ein gemischtes Patientenklientel, eher ein bisschen älter, würde ich sagen, jetzt zumindest bei mir in der Allgemeinmedizin. Ja. Wie sieht denn so der Patient aus, der zu dir kommt oder die Patientin?
Der Patient oder die Patientin gibt es nicht, sondern ist sehr divers tatsächlich. Also es ist ja von jung bis alt. Wir haben auch eine Kindersprechstunde tatsächlich. Also es gibt auch nicht versicherte Kinder, die zu uns in die Sprechstunde kommen. Können wir auch gleich nochmal besprechen, warum das passiert. Also es sind einerseits EU-Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland sind und keiner sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen, was nicht heißt, dass sie nicht arbeiten, aber sind vielleicht selbstständig oder arbeiten eben im irregulären Sektor, also was man so als Schwarzarbeit eben ja. bezeichnet. Ne? Kann jeder mal in sich gehen, wenn mal jemanden beschäftigt hat, vielleicht aus dem Bereich von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber die Menschen sind eben nicht krankenversichert und werden aber auch krank, ist ja klar. Ne? Und je älter man wird, dann kommt nochmal ein Diabetes dazu oder eine Hypertonie und die Medikamente müssen irgendwie besorgt werden und die können sie dann bei uns erhalten. Es sind natürlich auch Menschen mit einem illegalisierten Aufenthaltsstatus, die ja auch keine Möglichkeit haben, irgendwo ansonsten in eine Praxis oder ein Krankenhaus zu gehen, weil sie eben die Angst haben, dass sie dann irgendwie gemeldet werden, was übrigens nicht sein darf. Also Ärztinnen und Ärzte und eigentlich auch gar kein Krankenpersonal hat die Pflicht, irgendjemanden zu melden. Also das ist vielleicht schon mal eine Message, die ich hoffe, die rausgeht, falls es noch nicht bekannt ist. Das gilt nur für Sozialämter, die müssen weitergeben, wenn sie jemanden entdecken, sozusagen, der illegalisiert hier lebt. Aber wir sind Ärzte und Ärzte, wir kümmern uns wirklich nur um die Erkrankung und alles andere kann uns erstmal egal sein. Genau, es können sein Menschen, die in der Privatversicherung waren und rausgefallen sind, weil sie sich die Beiträge nicht mehr leisten können. Haftentlassene ist tatsächlich etwas, was wir auch heute wieder hatten. Also Menschen, die aus der Haft entlassen werden, die sind erstmal nicht krankenversichert, die müssen einen Antrag stellen, meistens ja erstmal beim Jobcenter und das dauert oft. Ne? Also ich hatte jetzt einen, der hat es irgendwie jetzt schon 4 Wochen gedauert und da hat er einfach eine Versorgungslücke und der braucht seine Medikamente. Also das ist eine Lücke, die einfach da ist. Genau, also sehr divers und was tatsächlich noch oft vorkommt, ist natürlich eine Sprachbarriere. Ich würde sagen, das ist so bei 80% der Fälle. Und deshalb läuft die Arbeit auch einfach ein bisschen anders ab, weil wir einfach Dolmetscher-Systeme brauchen oder wir haben so einen Dolmetscher-Telefondienst und das ist auch gut so. Ich habe gerade so gezögert, weil nicht alle solche Sprechstunden haben solche Dolmetscher-Systeme, aber sie sind eigentlich notwendig, um die Arbeit wirklich gut zu machen, um kein Missverständnis so zu generieren.
Du hast jetzt ja so ein paar Beispiele genannt für Menschen, die ja leider durchs System gefallen sind. Was würdest du sagen, so von der Verteilung, welcher Patient begegnet dir am häufigsten in der Sprechstunde? Sind es dann eher Menschen, die hier aus der Krankenversicherung gefallen sind oder die unter Umständen noch nie hier versichert waren?
Das kann ich gar nicht sagen, weil ich das nicht frage. Also wir haben zusätzlich bei uns auch die Clearingstelle. Clearingstelle für Umwege wieder in die Krankenversicherung zu finden und die wissen darüber natürlich viel besser Bescheid als ich, weil die fragen das alles nach. Wann haben sie schon mal hier gearbeitet? Haben sie schon mal irgendwo anders in der EU gearbeitet? Gibt es Familienmitglieder, über die man sie versichern kann oder so, ja? Aber ich in der Praxis, in der Sprechstunde tatsächlich, frage nicht danach, weil das ja auch wieder Hürden darstellt, ne? So, ja. Wenn sich dann Menschen irgendwie ausgefragt fühlen oder denken, hier kann ich was Falsches antworten oder so, dann kann das abschreckend wirken und das möchten wir nicht, sondern wir akzeptieren sozusagen die Menschen so, wie sie sind, wie sie kommen mit ihren Erkrankungen und fragen dann schon mal nach, ob sie vielleicht Hilfe brauchen, wieder in die Krankenkasse zu kommen und können das Angebot der Klärungsstelle ausweisen, aber ich frage gar nicht so viel zu den Hintergründen tatsächlich.
Ja, man will ja dann auch niemanden stigmatisieren, so, der hat irgendwie hat Schulden gemacht oder der ist, wie gesagt, aus dem Gefängnis oder sowas, dann denken die Leute ja auch direkt, man hat krasse Vorurteile, weil man halt irgendwie verurteilt wurde wegen irgendwas, was einem ja prinzipiell als Arzt oder Ärztin erstmal egal ist.
Genau, ja.
Wichtiger Punkt. Was würdest du sagen, du hast ja schon mal erzählt, ne, ein paar Erkrankungen, die einfach Medikamente bedürfen. Was sind so die häufigsten Krankheitsbilder, die dir vielleicht begegnen? Und vielleicht auch an der Stelle noch, du hast ja eher so den chirurgischen Background. Siehst du dann auch speziell eher Patienten, die solche Probleme haben? Oder ist es wirklich ganz breit gefächert, wer zu dir kommt?
Wir sind tatsächlich eher so eine allgemeinmedizinische Praxis. Das heißt, ich bringe schon so das Klinikwissen mit, einfach von Untersuchungen, von, sag ich mal, der klinischen Erfahrung, aber bei sowas wie Asthma-Einstellung oder auch eine Diabetes-Behandlung, die jetzt tiefer geht als nur Metformin oder so, da spreche ich mich schon mit den Internistinnen oder Allgemeinmedizinerinnen ab. Ja, es sind tatsächlich eher so chronisch kranke Patienten, die wir häufig sehen, weil die natürlich immer wieder ihre Tabletten brauchen, also arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, so der Klassiker, aber eben auch mal Schilddrüsenpatienten zum Beispiel. Auch mal Patienten mit Psychopharmaka, die dauerhaft eben brauchen. Ja, also ich glaube, wenn man so auf die Allgemeinbevölkerung schaut und einfach guckt sozusagen, was sind prekäre Gruppen. Wir wissen, dass prekäre oder Menschen in prekären Situationen einfach kränker sind als Menschen mit, die einfach sagen, nicht in Armut aufgewachsen sind oder im gleichen Land leben, wie sie aufgewachsen sind und so weiter. Dann weiß man auch, welche Erkrankungen damit einhergehen.
Vielleicht noch daran anschließend, was könnt ihr vor Ort noch sonst so machen? Also Wundversorgung, könnt ihr zum Beispiel Röntgen oder?
Ja, gute Frage. Wir können nicht richtig überweisen, weil wir ja keine KV-Zulassung haben. Also wir können jetzt nicht diese Überweisungsscheine ausstellen, aber wir schreiben Arztbriefe und haben Kooperationspraxen. Und auch da vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn da niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, also fachärztliche Praxen sind. Wir freuen uns über jegliche Kooperation. Wir haben beispielsweise keinen Dermatologen momentan, keinen Orthopäden. Also am besten in Frankfurt tatsächlich, ne, um es irgendwie möglichst barrierearm zu gestalten. Genau, also wir sind da wirklich fachärztlich auch angewiesen auf die Kollegen und Kolleginnen, die unsere Patienten dann übernehmen und die können auch dann mit uns abrechnen. Aber wir versuchen das sozusagen dann zu einem niedrigeren Preis auszuhandeln. Und wir können auch Röntgenbilder veranlassen und auch mal ein MRT-Bild oder so. Und ich hatte eine Patientin mit einem riesigen lipomatösen Tumor, eine junge Mutter, da musste ich wissen, ist das ein Liposarkom oder ist das ein gutartiger Tumor? Ja, also solche Dinge machen wir dann schon. Oder wenn wir sehen, es war ein Patient mit einer akuten Infektionserkrankung, da war klar, das muss stationär behandelt werden. Da haben wir dann einfach mit der Uniklinik vorher abgesprochen, dass der Patient übernommen wird, weil das war einfach eine medizinische glasklare Indikation und dann muss man die Abrechnung erstmal nach hinten stellen und später gucken, wie kann man das Ganze finanzieren.
Ich habe mir tatsächlich auch im Vorbereiten auf die Folge schon Gedanken darüber gemacht und auch bei mir in der Praxis mal gefragt, wie wir das handhaben, wenn jemand ohne Versicherungsschutz kommt. Und die werden tatsächlich, also so wurde es mir gesagt, behandelt und kriegen eine Rechnung dann im Zweifelsfall zugeschickt, aber werden nicht abgewiesen zumindest, was ja schon mal gut ist.
Das wäre schön, wenn das überall so ist, aber ich glaube, also meine Erfahrung aus der Notaufnahme oder auch so, wenn ich das von Praxen kenne, ist eigentlich, wenn man keine Karte hat und nicht privat versichert ist oder sagt, ja klar, zahle ich erstmal 3.000 Euro upfront, dann wird man erstmal nicht behandelt, ne? Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in Ohnmacht liegt oder so. Ja, aber das Thema stationäre Einweisung ist tatsächlich eines, was uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil es sind ja auch so subakute Fälle dabei und elektive Operationen und dafür gibt es eigentlich noch gar keine richtige Lösung, weil die Patienten können sich das in der Regel nicht leisten. Also ja, irgendwie jemand mit chronischen Gallenkoliken oder so, also der wird niemals eine Cholezystektomie bekommen, weil das ja keiner bezahlt.
Ja. Aber Schmerzen dürfen gelindert werden.
Genau. Und wenn dann die Cholezystitis da ist, dann werden sie notfällig operiert. Ja, also man wartet dann natürlich, bis sie schwer krank sind. Und ich muss sagen, da hat mir die Vernetzung mit der Elisabeth-Straßen-Ambulanz auch nochmal ein bisschen die Augen geöffnet, weil die ja ganz in der Regel Menschen ohne festen Wohnsitz behandeln, was ja bei uns nur ein Teil des Klientel ist. Und die sind nochmal viel stärker stigmatisiert und da erleben sie viel mehr Abweisung von den Kliniken. Also da saßen Patienten mit Krebserkrankungen, die sich nicht mehr ernähren konnten, irgendwie die ganze Nacht und wurden dann im Sicherheitsdienst irgendwann rausgebracht, ohne dass da irgendwie mal eine Pflegekraft oder ein Arzt, irgendwie Ärztin sie angeschaut hat. Und das sind natürlich krasse Geschichten. Ja. Das versuche ich immer vorher irgendwie durch Arzt-zu-Arzt-Kontakt zu vermeiden.
Ja. Und am Ende des Tages würde man ja damit auch wieder, blöd gesagt, Kosten sparen, wenn man einfach normale, medizinisch notwendige Behandlung planmäßig durchführt, anstatt auf einen Notfall zu warten, der dann immer teurer ist, muss jemand vielleicht noch auf Intensivstation danach und so weiter. Richtig. Oder war vorher schon 20 Mal bei euch, es kostet ja auch Geld, blöd gesagt. Anstatt einmal planmäßig zu einem vernünftigen Zeitpunkt bei einem noch stabilen Patienten einen Eingriff oder was auch immer durchzuführen, eine Intervention, spart man ja auch blöd gesagt Geld.
Absolut. Also
das ist für das System billiger.
Das ist genau der Punkt, ja. Also neben natürlich dem humanitären Aspekt, ja, dass es schon bescheuert ist, dass man als Gesellschaft irgendwie das zulässt, dass Menschen einfach krank sind und sie leiden, Schmerzen haben, nicht behandelt werden, weil nicht alle finden ja auch den Weg zu uns. Ne? Wir versuchen irgendwie so niedrigschwellig wie möglich zu sein, aber wir sind eine Behörde. Und es gibt auch andere NGOs, die bieten solche Sprechstunden. In Frankfurt sind wir okay aufgestellt, aber andere Landkreise haben ja viel weniger Angebote. Und da muss man sagen, sind diese Patientinnen und Patienten einfach generell unterversorgt. Ja.
Wir haben jetzt ja schon viel übers Geld gesprochen. Wie läuft es denn? Also wie finanziert sich eure Sprechstunde? Wo kriegt ihr Material her? Müssen die PatientInnen, die zu euch kommen, teilweise auch was bezahlen oder ist es wirklich komplett umsonst, wie man es jetzt vielleicht meinen könnte?
Ja, doch. Also niedrigschwellig bedeutet tatsächlich auch, dass keine Kosten anfallen für die Patientinnen und Patienten. Das sind in dem Fall kommunale Gelder. Es gibt ja auch einige NGOs, die auf spendenbasiert arbeiten oder mit kirchlichen Geldern. Die Malteser sind da zu nennen, die Diakonie. Genau, die haben ja in Frankfurt, in Offenbach auch solche Sprechstunden, in Wiesbaden gibt es auch so eine Art Sprechstunde oder gibt es auch so eine Sprechstunde. Im Gießener Raum gibt es die Medinetze, die werden über Studierende auch organisiert. Also es gibt sozusagen keine einheitliche Struktur, sondern überall gibt es einfach Menschen, die den Bedarf sehen und deshalb ehrenamtliche Strukturen aufbauen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir über das Gesundheitsamt auch eine bisschen festere Struktur haben und jetzt auch eine weitere Allgemeinmedizinerin anstellen und so. Also da wird hoffentlich die Versorgung noch mal besser und strukturell gefestigter. Aber wenn man sich das ganze Land anschaut, gibt es überall einfach schwarze Flecken und Lücken für diese Versorgung. Und zu den Clearingstellen, das ja auch ein ganz wichtiger Teil ist, um die Menschen wieder in die Krankenversicherung reinzubekommen. Das sollte ja eigentlich immer das Ziel sein, die Regelversorgung. Die gibt es tatsächlich nur 3 in Hessen, in Kassel, in Frankfurt und in Wiesbaden. Und soviel ich weiß, ist die in Wiesbaden jetzt auch reduziert worden. Okay. Und eine im Rheingau-Taunus-Kreis gab es, die hat aber zum 1.1. wieder aufgehört, weil die Gelder gefehlt haben. Also es ist recht wenig, würde ich mal sagen, wenn man eigentlich will, dass die Menschen wieder in die Regelversorgung kommen.
Vor allem, wir haben uns ja auch so ein bisschen die Zahlen angeguckt. Also der Bedarf ist ja eher steigend, ne, als es da zurückgeht auch. Ne?
Es gibt ja gar keine offiziellen Zahlen. Man kann sich immer nur so Annäherungen anschauen und Zählungen und so. Aber ja, das sind halt Menschen, die wirklich halt durchs System fallen. Deswegen gibt es auch keine richtige Statistik darüber.
Ja, man muss sich das so ein bisschen zusammensuchen aus einer Mischung aus wirklich Leuten, die offiziell nicht versichert sind. Und dann gibt es ja Zahlen dazu zu Leuten, die Beitragsschulden haben oder in diesem Notlagentarif von der privaten Krankenversicherung sind.
Genau.
Und da kann man schon, also gibt es Hochrechnungen, die so bis 1 Million gehen. Ne? Also,
ja.
Und das ist ja nicht also wenig. Ne? Also, das ist eine Riesenzahl.
Ja, und schön wäre es ja, wenn es andere Gelder dafür gäbe. Also die Landesregierung in Hessen hat tatsächlich in ihrem Koalitionsvertrag drinstehen, dass es einen Hilfsfonds geben soll für kostenintensive Behandlungen und auch ein Beitragsschuldenentlastungsgesetz und mehr Clearingstellen oder eine Unterstützung von Clearingstellen, aber da momentan überall gespart wird, ist auch da noch nichts von eingesetzt worden im Haushalt. Von daher, shout out. Wir brauchen diese Gelder für diese Menschen und die Landesregierung darf sich da, finde ich, auch nicht aus der Verantwortung ziehen.
Und wie gesagt, am Ende wenn man vernünftige Strukturen etabliert, ist es auch einfach billiger.
Also ja, das Prävention.
Auch billiger für die Regierung und man hat ja ein schönes Projekt, was man dann auch herzeigen kann. Also das ist ja auch einfach was ja sehr wichtig ist, weil es einfach viele Menschen betrifft, die leiden, wenn sie halt nicht adäquat krankenversichert sind oder nicht versorgt sind.
Ja, richtig.
Ja, und vor allem, was wir ja auch mal bringen, unsere Feuermetapher, ne? Also humanitäre Sprechstunde, die kann das lodernde Feuer vielleicht so ein bisschen eindämmen, ne, aber eigentlich richtig gelöscht wird es ja dann nur durch die Clearingstelle, ne, weil sie das Problem ja dann im Keim oder in der lodernden Flamme erstickt.
Ja, und Clearingstelle anzurufen lohnt sich immer, aber es gibt natürlich auch Fälle, die haben einfach keine Chance, hier versichert zu werden. Also wenn man nie hier beitragspflichtig versichert war und gearbeitet hat, dann wird man wahrscheinlich auch nie hier in eine Krankenkasse reinkommen können. Ja, es sei denn, es gibt irgendwie familiär oder über irgendwelche Sonderregelungen oder jemand ist vielleicht nicht mehr reisefähig oder so. Dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Sonderregelungen. Man muss sich das individuell immer anschauen. Aber es gibt einfach Menschen, die haben in diesem System gar keine Chance, an die Krankenversicherung zu kommen. Und für die braucht es auch Lösungen.
Auf jeden
Und das
Fall.
Kann eigentlich nicht so ein Flickenteppich sein, wie es momentan ist.
Nee.
Hast du denn das Gefühl, so von dem Angebot, was eure Sprechstunde jetzt leisten kann, reicht es aktuell? Oder würde es viel, viel mehr Stunden noch brauchen?
Ja, also der Bedarf ist hoch und die Nachfrage ist auch hoch. Ich glaube, von der Qualität, da gab es mal eine Auswertung von den Maltesern. Das wurde bei der Fachtagung für nicht krankenversicherte Menschen letztes Jahr vorgestellt aus Offenbach. Die ist wohl ganz gut tatsächlich. Aber ja, der Bedarf ist auf jeden Fall höher, als dass wir ihn decken können. Und da ist ja eine riesen Dunkelziffer einfach an Menschen, die wir gar nicht sehen, ne? Die sich vielleicht auch trotzdem nicht trauen, oder? Ich arbeite jetzt gerade ja im sozialpsychiatrischen Dienst. Das heißt, da sind ja auch viele Menschen, die gar nicht in der Lage sind, überhaupt an medizinische Versorgungsstellen dran zu kommen, dran zu gehen. Und ja, also es braucht auf jeden Fall mehr. Und mein Wunsch wäre aber, dass es sozusagen richtig systemisch strukturiert nicht Hilfe, sondern eine Versorgung einfach gibt für diese Menschen und nicht ja so hier mal dort was und noch eine NGO und hier mal ein bisschen Gesundheitsamt oder so, sondern einfach eine Regelversorgung.
Und dadurch, dass so viele Flickenteppiche entstehen, lähmt man ja auch wieder das Entstehen eines geregelten bundesländerübergreifenden Systems am Ende, weil das lähmt sich ja dann wieder gegenseitig, weil dann sagen die, ja, da haben ja die Malteser schon was gemacht und hier die großen Städte haben ja auch schon was gemacht, das wollen wir jetzt ja auch nicht wieder rückgängig machen. Und dann sagt man, dann widerspricht man sich wieder gegenseitig so ungefähr, weil der eine will dann auch nicht sein Projekt aufgeben.
Und, ja, das ist die Gefahr. Ja, das ist so das Paradoxe.
Ja, ist ja wirklich so. Also,
Vielleicht noch ein Punkt, der auch wichtig ist, warum wir ein anderes System brauchen, weil die Kliniken bleiben ja trotzdem ganz häufig noch auf den Kosten sitzen, ne? Wenn es dann doch zu stationären Aufnahmen kommt. Wir wissen, wie hoch solche Rechnungen sein können, ja. Wenn es gerade zu Intensivbehandlungen kommt oder so. Und wenn die Menschen das nicht bezahlen können, dann fallen da Tausende, Zehntausende von Euros an, die einfach ja bei den Kliniken bleiben. Das heißt, auch die Krankenhäuser, die jetzt gerade auch nicht im Reichtum schwelgen, würde ich mal so sagen, auch die haben ein großes Interesse daran, dass diese Menschen einfach geregelt über eine Versicherung oder über das Steuersystem finanziert werden.
Wie erfahren denn die Menschen in der Regel von euch? Weil es wird ja bestimmt mal jemand zu euch kommen und sagen, ah, super, ich war irgendwie bei der Tafel oder bei irgendeiner, weiß nicht, Essensausgabe oder so, vielleicht, wo man vielleicht Menschen, die auch vielleicht eher schlecht versichert sind, antreffen könnte, ganz hypothetisch gesprochen, oder wie informieren die sich die Menschen? Gucken ja nicht alle im Internet, nehme ich mal an.
Nee, genau. Es gibt natürlich eine Webseite, aber auch, ich glaube, nur auf Deutsch, was ja auch schon ein Problem ist. Aber ich denke, das meiste ist so Peer-to-Peer, aus der Community heraus hören, sagen, dass da so das meiste Wissen verbreitet wird. Natürlich gibt es auch Flyer, die mal hier und mal dort liegen. Aber bei uns, also die Sprechstunde in Frankfurt wurde gegründet von Virginia Vangare Greiner. Die hat den Verein Maisha e.V. gegründet. Das ist so ein Verein, der sich schwerpunktmäßig um Frauen aus Afrika, aus afrikanischen Ländern kümmert, also so Sozialberatung, medizinische Beratung. Und da wurde die damals noch sogenannte Afrika-Sprechstunde gegründet. Und über solche Vereine, also so Vereine, die sozusagen die Community repräsentieren und die sich selbst organisieren, über solche Vereine spricht sich das dann mehr rum, ne? Also auch für, es gibt Bachtale Romnia zum Beispiel, die verbreiten natürlich das Angebot, dass es das gibt bei uns und dass das niedrigschwellig ist und ja, andere Vereine genauso. Und die sind ja auch ultra wichtig, um Wissen weiter zu verbreiten und ja, so ein bisschen auch die Community mit einzubinden.
Du hast ja schon erzählt, dass du ja sehr, sehr happy bist, jetzt letztendlich im Gesundheitsamt gelandet zu sein. Aber gibt es trotzdem Momente oder jetzt vielleicht auch verschiedene Bereiche, in denen du ja schon gearbeitet hast, die dich auch als Ärztin wieder an deine Grenzen bringen?
Ja, tatsächlich bei die Fälle, bei denen wir dann nicht mehr helfen können. Also wir können schon einiges und wir tun auch wirklich immer unser Bestes und telefonieren die ganze Stadt durch, bis wir irgendeine Lösung gefunden haben. Aber bei Krebserkrankungen zum Beispiel gibt es eigentlich keine Chance. Ne? Also ich habe jetzt in der Zeit, in der ich schon da bin, 4 oder 5 Krebsfälle mitbekommen. Da können wir nichts machen, weil wir wissen ungefähr, was das kostet. Bei einem Bronchialkarzinom zum Beispiel, an einer Depunktion, dann das komplette Staging und dann fängt man an mit einer Radiochemotherapie oder einer Operation. Das geht um mehrere 10.000 Euro und das können wir uns nicht leisten. Das kann sich die Person in der Regel auch nicht leisten. Und da muss dann irgendwie geguckt werden, ob man irgendeine andere Lösung dafür findet. Aber ja, da haben wir schon ein paar Mal echt geschluckt, weil wir auch dem Patienten dann nichts mitgeben können sozusagen und einfach nur sagen können, ja, sie können immer zu uns kommen für Schmerzen und symptomatische Therapie, aber eben nichts weiter. Und das finde ich schon krass, dass in Deutschland Menschen mit Krebserkrankungen rumlaufen, die wir einfach nicht behandeln.
Ja, du hattest ja vielleicht auch vorhin schon mal kurz angesprochen, wie ist es denn mit den Kindern? Weil da muss man ja wirklich sagen, das ist ja die Gruppe, die ist eigentlich am wichtigsten, weil die müssen ja, also die haben ja noch ihr ganzes Leben vor sich. Und die sollten ja eigentlich dann die sein, die auch selbst an so einer Stelle noch irgendwie wieder den Weg zurückfinden.
Voll. Und man muss ja auch sagen, U-Untersuchungen sind ja beispielsweise auch eine Pflichtaufgabe. Also ja. wenn man die Kinder nicht zu Untersuchungen bringt, dann kann ja das Jugendamt irgendwann vor der Tür stehen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn die Kinder gar nicht versichert sind und gar keine U-Untersuchungen in Anspruch nehmen können. Ne? Also das ist gesetzlich so ein bisschen auch paradox. Ja, das Problem ist, dass nicht alle Kinder sofort eine Geburtsurkunde erhalten, obwohl es eigentlich so eine Art Menschenrecht auf Geburtsurkunde gibt. Die wird aber eben, das wird nicht immer umgesetzt. Also es gibt gerade für illegalisierte Frauen Probleme für das Kind, dann auch schnell eine Geburtsurkunde zu bekommen. Und man kann nur bei der Krankenversicherung eine Familienversicherung beantragen, wenn eine Geburtsurkunde da ist. Und da gibt es dann einfach Lücken, die nicht gefüllt werden. Und natürlich versucht auch unsere Clearingstelle da möglichst schnell irgendeine Lösung zu finden. Aber manchmal dauert das. Und ja, wir haben auch manchmal irgendwie Teenager, bei denen auch irgendwie Dokumente verloren sind oder wo man nicht so richtig weiß, warum da jetzt irgendwie keine Krankenversicherung da ist. Aber ja, die Kindersprechstunde ist schon ordentlich gefüllt. Sie ist einmal in der Woche, aber ich glaube, es gibt auch in Hessen gar keine andere Kindersprechstunde für nicht versicherte Kinder. Wobei ich bin keine Pädiaterin, aber von befreundeten PädiaterInnen habe ich so das Gefühl zumindest, dass man bei Kindern auch immer beide Augen zudrückt und Kinder in der Regel nicht abweist. Wobei ich kürzlich auch wieder einen gegenteiligen Fall hatte. Also das war ein Baby, das war so ein Anfang Teenager vielleicht und der wurde von der Kinderklinik auch abgelehnt und hatte letztendlich aber einen Pneumothorax, also ist dann in der nächsten Klinik halt rausgekommen. Also das, ja,
krass.
Passiert dann durchaus auch, ja.
Ja, Wahnsinn. Also da sind wirklich echt einige Löcher, die zu stopfen sind. Ne? Ja. Also ich finde gerade auf Kosten der Kinder darf das einfach gar nicht gehen. Du hattest ja schon erwähnt gehabt, auch dass es ja in unserem Koalitionsvertrag, zumindest hier in Hessen, eigentlich vorgesehene Regelung dafür gibt, dass es mehr solche flächendeckenden Angebote geben soll. Hast du das Gefühl, es geht da nicht vorwärts, weil es doch mehr sich auf den ehrenamtlichen Bereitschaften ausgeruht wird?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, wo das ein bisschen besser vorangegangen ist. Ich bin der Überzeugung, das liegt einfach an dieser ganzen negativen Migrationsdebatte, die gerade läuft, weil man ja keine Pull-Faktoren in Anführungszeichen generieren möchte und der Meinung ist, Menschen kommen hierher, um in die Sozialsysteme reinzukommen und dann möglichst wenig Sozialsystem sozusagen anbieten will für Menschen, die hierher kommen. Was schwachsinnig ist, das ist ja auch belegt mit Zahlen und wie wir gerade ja schon gesehen haben, das bringt auch nichts an Menschen. Die Menschen sind zum Teil schon hier, ne, und sind halt dann nicht abgesichert und werden kränker und am Ende kostet es auch die Gesellschaft mehr, neben dem humanitären Aspekt. Also ja, das ist aktuell in dieser Zeit wirklich schwierig, solche Themen auch politisch zu platzieren, weil man ständig halt vor so eine Wand gefahren wird von wegen, nee, wir wollen keine Anreize setzen und so. Und dann verkehrt man einfach die Realität und merkt nicht, dass das eigentlich genau die falsche Richtung ist, wo es gerade hingeht.
Leider ja. Wir haben ja die Clearingstellen jetzt schon häufiger erwähnt, auch als mögliche Lösung, um Menschen zurück ins System zu holen. Denkst du, es gäbe noch andere Möglichkeiten, die einen vielleicht auch vor allem Rückweg zurück ins System erleichtern würden? Zum Beispiel Stichwort Schuldenerlass bei den Krankenkassen. Siehst du sowas im Bereich des Möglichen?
Ja, absolut. Also Beitragsschuldenerlass ist definitiv eine Möglichkeit. Muss halt einfach der Wille dafür da sein, das zuzulassen. Generell wundern mich wirklich die vielen Hürden, wie man wieder in eine Versicherung reinkommt. Selbst wenn man mal drin gewesen ist, ist es nicht selbstverständlich, dass man wieder in die Versicherung reinkommt. Natürlich auch die Privatversicherten, die Beiträge irgendwann nicht mehr sich leisten können und dann diesen Notfalltarif haben, was ja auch Quatsch ist eigentlich, dass die keine Möglichkeit finden, wieder reinzukommen. Ja, also ich glaube, da gibt es nicht die eine Lösung, sondern muss, glaube ich, an allen Stellen irgendwie nachgebessert werden. Und um für Menschen, die keine Chance haben, in die Versicherung zu kommen, eine bessere Lösung zu schaffen, gibt es schon lange dieses Konzept des anonymen Behandlungsscheins, wo sozusagen einfach ja von einer Sozialstelle irgendwo ausgestellt werden kann, die Person braucht jetzt einen Arztbesuch und dann wird das einfach abgerechnet. Und dann gibt es dann nicht diese ganzen Hürden, sondern man kann einfach mit so einem Schein hingehen. Wäre noch schöner, wenn man das gar nicht bräuchte. Ja. Das ist ja in manchen Ländern auch wirklich so. Also mir wurde kürzlich erzählt, in Spanien musste jemand in die Klinik und hat danach nach der Rechnung gefragt zum Einreichen für die deutsche Krankenkasse. Und dann wurde gesagt, nee, Quatsch, das ist ja alles staatlich finanziert hier, ihr müsst hier nichts einreichen, sondern es wird einfach bezahlt. Das wäre schön, in so einem System zu leben.
Ja. Das ist unser steuerbehaftetes oder unser Versicherungssystem, so rum. Ne? Genau. Das ist das Problem einfach. Ja. Ne? Wenn das halt staatlich finanziert wird durch Steuern, ist das, glaube ich, halt nochmal eine andere Hausnummer dann. Ne?
Aber wir haben ja eh schon ein Hybridsystem. Ne? Also die Investitionskosten gehen sowieso über Steuer und auch der Fonds, der Bundesfonds geht ja auch, da gehen ja auch Steuergelder rein. Also wir sind eh schon steuergegenfinanziert, was ja auch gut ist. Aber genau, das liegt, man könnte sozusagen auch weitere Möglichkeiten bieten in dem System. Ist alles eine Frage des politischen Willens.
Klar. Und es sind ja auch immer Milliarden an Geldern da, um die Krankenhäuser über Wasser zu halten. Warum sollte man nicht auch die Menschen, die in den Krankenhäusern sind, über Wasser halten?
Ja.
Noch eine andere Überlegung. Wir hatten uns nochmal Gedanken darüber gemacht. Es gibt ja auch andere Länder wie Österreich oder Schweiz, die ja eine Pflichtversicherung haben, wo das so ein bisschen koordinierter ist, dadurch, dass es halt nicht diese ganzen verschiedenen kleinen Krankenversicherungen gibt. Denkst du, das wäre auch eine Besserung?
Ja, also ich bin natürlich Fan der Bürgerversicherung. Das ist, glaube ich, klar. Ja, also erstmal fallen ja auch die ganzen Verwaltungskosten weg. Ne? Also immer noch fast 100 Krankenkassen haben wir in Deutschland, plus die ganzen privaten. Und 10% der Menschen sind privatversichert. Das sind meistens die auch am meisten verdienen. Und wenn wir natürlich nur eine Bürgerversicherung, oder man mag sie auch anders nennen, ist mir egal, aber irgendwie ein Versicherungssystem hätten, dann glaube ich, wären die Hürden auch geringer. Ja, da bin ich auch der Überzeugung von, das wäre schön.
Passend zur Grundsicherung kannst du ja die Grundversicherung nennen.
Ja,
da kann man die Begriffe weiterverwenden.
Ja, genau.
Sehr gut. Wir haben es ja leider auch schon häufiger erlebt. Ne? Wir haben Patienten sowohl im Krankenhaus gehabt als auch in der Praxis. Die kommen halt ohne Karte und das bedeutet einfach keine Behandlung. Es ist leider viel zu oft so.
Ja.
Vielleicht für alle, die da draußen vor denselben Problemen auch stehen als Ärztin oder Arzt, was kannst du uns als Praxistipp vielleicht mit an die Hand nehmen? Darf man direkt auf euch verweisen? Was kennst du noch für gute Anlaufstellen? Mhm. Was wäre da dein Tipp?
Also erstmal ist, glaube ich, schon nochmal wichtig zu sagen, wir dürfen behandeln, wir machen nichts verkehrt, wenn wir behandeln. Und wenn das medizinisch geboten ist, sollten wir auch behandeln, weil sonst machen wir uns eher strafbar wegen unterlassener Hilfeleistung. Wenn das medizinisch vertretbar ist, dass man es aufschieben kann, dann, ne, und man hat sozusagen den ökonomischen Druck seiner Chefin oder seines Chefs im Nacken sitzen und macht sich, also hat sonst echt Probleme, dann kann man googeln nach Clearingstellen. Also Clearing, wie gesagt, in Frankfurt haben wir es im Gesundheitsamt, Wiesbaden und Kassel hat eine Clearingstelle. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, also die Malteser für Menschen ohne Krankenversicherung. die Diakonie, andere, ich will jetzt auch keine vergessen, aber es gibt verschiedene Stellen und einen guten Überblick gibt es tatsächlich auf der Seite gesundheit-ein-menschenrecht.de, gesundheit-ein-menschenrecht.de mit Bindestrich. Da sind so alle, der ganze Flickenteppich sozusagen ist aufgezeichnet, regional. Da kann man eigentlich ganz gut nachschauen, was es wo für Angebote gibt. Genau.
Das verlinken wir auf jeden Fall mal.
Auf jeden Fall. Dann, liebe Steffi, wir wären jetzt am Ende unserer Fragen. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest, über das du aufklären möchtest? Oder denkst du, alle haben jetzt einen umfangreichen Einblick in die Sprechstunde bekommen?
Ja, vielleicht nochmal der Appell, dass wir immer noch Kooperationspraxen suchen und uns sehr über fachärztliche Kooperationen freuen. Es sind auch ganz normale Patienten und sie brauchen einfach nur eine fachärztliche Behandlung und man kriegt auch Geld dafür. Und ja, einfach nochmal auch die Aufforderung, die Menschen nicht abzuweisen, sondern wenn man, ja, wenn der Chef einem im Nacken sitzt und sagt, auf gar keinen Fall können wir das machen und das ist medizinisch vertretbar, das muss man immer, finde ich, dazu bedenken, weil wir sind in erster Linie Ärzte und müssen behandeln, dann ja, den Menschen wenigstens Informationen mitgeben und nicht einfach vor die Tür setzen. Und genau, also es gibt ein paar Strukturen, auf die man verweisen kann und Gesundheit ein Menschenrecht bietet eigentlich einen ganz guten Überblick darüber.
Dann vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's so fake.
Ja, ich meine, so ist es halt manchmal. Ja. Gut, das war doch ein super Interview, liebe Julia. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch noch lange nach dem Interview angeregt uns weiter mit der lieben Stefanie unterhalten und nochmal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
Auf jeden Fall. Es ist doch mal auch aufregend, wie viel man selber lernen kann noch.
Ja. Und auch dieses Mal haben wir wieder unseren Horizont erweitert, hoffentlich mit euch zusammen. Und hier fassen wir jetzt nochmal für euch kurz unsere Take-Home-Messages beziehungsweise Verbesserungsvorschläge zusammen. Und zwar haben wir ja alle gelernt, Pflichtversicherung ist nicht gleich Versorgungssicherheit.
Humanitäre Sprechstunden sind notwendig, aber kein Ersatz.
Du bist nicht alleine. Politische Mühlen mahlen langsam, aber es gibt Menschen, die sich für dich einsetzen.
Wo du Hilfe finden kannst, findest du unter anderem auf der Internetseite gesundheit-ein-menschenrecht.de.
Es ist auf jeden Fall wichtig und essentiell, die Menschen wieder zurück ins System zu führen. Und dafür müssen natürlich kommunale Klinikstellen, die ja auch besonders unser Interviewpartner heute oder unsere Interviewpartnerin heute auch nochmal ins Zentrum gerückt hat, müssen einfach mehr her, um Menschen wieder in die Versorgungssicherheit zurückzuführen.
Außerdem brauchen wir auf jeden Fall eine bessere Regelfinanzierung und vor allem auch Rechtssicherheit für medizinische Tätigkeit bei der Versorgung illegalisierter Menschen notwendig ist. Entsprechende Hilfsangebote, wo du sonst auch im Zweifelsfall nachfragen kannst bei Unsicherheiten bezüglich deines Versicherungsstatus oder auch wenn du Hilfe brauchst, werden wir natürlich nochmal verlinken.
Und bei Instagram posten. Gut, liebe Julia, ich finde, wir haben es allumfassend einigermaßen abgeräumt, das Thema. Wenn ihr noch was zu sagen habt, dann meldet uns gerne bei uns. Wir sind immer dankbar für Feedback. Und auch diese Woche haben wir wieder gelernt, ein Missstand ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance für Verbesserung.
Also wenn du dich nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderungen, dann schalte auch das nächste Mal wieder ein.
Mach jetzt trotzdem mal den Kaffeepause-Jingle, weil ich ihn so erzählen finde.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's so fake.
So, in dem heutigen Outro machen wir mal keine Kaffeepause, Julia, aber ich habe dir was ganz Besonderes anderes mitgebracht. Und zwar habe ich ja versucht, nach der letzten Folge, wo ich mir selber die Hausaufgabe gegeben hatte, Fanta aus Großbritannien zu besorgen. Wir hatten bis heute leider noch keine Einsendung am gleichen Tag, wo die Folge erschienen ist.
Mann.
Wen wundert's? Aber ich war im größten Getränkemarkt Europas und habe dir ein paar Special Editions mitgebracht. Unter anderem auch eine Fanta. Kannst ja mal gucken, wie viel Zucker da drin ist.
Die sieht lecker aus. Die ist ganz lila. Fanta Grape habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Ich habe schon viele Fanta-Sorten probiert. Und wir schauen einmal hinten drauf aufs Etikett. Das ist jetzt überklebt. Ich hoffe, das ist kein Fake-Etikett.
Nee, aber es ist ein amerikanisches Produkt.
Ach so, als übersetzt. Okay. Ja. Also, Nährwerte pro 100 Milliliter. Kohlenhydrate, davon Zucker, 12,4 Gramm. Das sind nur 4 Würfelzucker.
Ja, das ist nur in der 350 Milliliter Dose sind es ja nur fast 50 Gramm Zucker.
Achtung, Special Sound. Der öffnet noch so seine Dosen.
Das war auch was von Scrubs damals, wo JD seine die Bierdose beim im Porsche von Dr. Cox aufgemacht hat. Und er sagt, I know a trick, wie man diesen Schaum verhindern kann. Dann klopft er dreimal so drauf und dann zischt das ganze Auto voll mit Bier. Naja gut, Kinderhumor.
Unser Vater hat ja auch mal einen Jingle geschrieben für Coca-Cola. Ich glaube, der wurde aber leider nie veröffentlicht.
Naja. Weißt du den noch auswendig?
Zisch, da geht die Dose auf. Wusch, da nimmt sie ihren Lauf. Hinunter meine dürstre Kehle. Zum Wohle Coca-Cola.
Ja, cheers! Wir werden es nochmal recherchieren, aber ja. Der Spruch ist besser, als wie es Julia gerade vorgetragen hat.
Ich trinke jetzt mal, Achtung. Das schmeckt tatsächlich ein bisschen wie so ein Kinderparfüm, was ich früher mal auf hatte von Eulili. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, hatte ich auch so eine Tasche von.
Aber es erinnert auf jeden Fall wie so Kaugummi, finde ich.
Aber es hat so einen besonderen Geschmack. Oh.
Alter, das schmeckt ja komplett ekelhaft.
Aber du hast doch eine zweite Sorte.
Das schmeckt nur nach Zucker. Ja, ich habe noch was anderes mitgebracht. Ich habe dann einfach die Sachen gesucht, die am meisten Zucker haben. Hier habe ich noch was.
So,
Alter, das ist so geisteskrank süß, wirklich.
Das ist wirklich süß.
Also das ist wirklich krank süß. Ich glaube, in Deutschland hat die Fanta ungefähr 10 Gramm und die 2,4 Gramm mehr, die holt es echt nochmal raus.
Und der Grape Flavor.
Ja.
So, als nächstes stelle ich euch einmal vor, Fanta Dr. Pepper mit Blackberry Flavor. Ähnlich bunte Optik, Nährwerte, ein bisschen weniger Zucker, nur 11 Gramm auf 100 Milliliter. Auch hier wieder obligatorisches Dosen öffnen.
Kann ich gleich nicht schlafen.
Riecht ähnlich so viel auf
Zucker
jeden Fall.
Noch zu mir nehmen.
Ich glaube, das wird auch noch mal eine Challenge.
Also das, ich fand auch, wissen wie Mucosalvan geschmeckt, die Fanta.
Dann hast du aber das noch nicht probiert. Das schmeckt original wie dieser Kinderhustensaft. Ich habe noch nie Dr. Pepper getrunken. Ich dachte mal, es wäre eine Cola, ehrlich gesagt.
Nee. Das Rootbier.
Nee. Nee, weißt du, wie ich
das
glaube?
Das ist koffeinhaltig. Shit.
The moment he knew he was fucked up.
Okay, das schmeckt ja geisteskrank ekelhaft auch.
Das schmeckt ganz komisch. Also Fanta Grape fast noch die bessere Variante.
Ich weiß, soll nicht mehr geisteskrank sagen, aber okay. Also ich finde, die Fanta Grape schmeckt besser noch. Die kann man vielleicht verdünnt mit Wasser irgendwie auf Eis trinken.
Oh ja.
Anyways.
Naja.
Meine freiliegenden Zahnhälse, die schreien auf jeden Fall vor Schmerz jetzt schon. Naja, gut. Hatten schon tiefergründige Outros, würde ich mal sagen, aber ihr wisst ja, die Folge war dafür wieder ein bisschen tiefergründiger, also von daher.
Ja, und I appreciate auf jeden Fall den Versuch, dass du mir die halb so
zuckerige
Fanta besorgen wolltest.
Ja. Wir besorgen die auf jeden Fall noch. Das behalte ich auf meiner To-Do-Liste. Im Zweifelsfall ist es ein perspektivisches Projekt. Da muss ich halt nochmal nach England oder Großbritannien fahren.
Dann ist es halt so.
Vielleicht spielen ja die Green Bay Packers mal wieder in London.
In diesem Sinne. Also.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören, genau. Ich hatte gerade einen Zuckerschock. Mehr Infos findet ihr wie immer auf unserem Instagram unter ams-podcast. Schreibt uns auch gerne immer eine E-Mail an aufmessersschneidepodcast@gmail.com. Bitte liken nicht vergessen und auch gerne eine positive Bewertung dalassen. Auch konstruktive Kritik nehmen wir gerne an. Bei Spotify oder auch bei jedem anderen Podcast-Anbieter, den du so nutzt. Und dann würden wir mal sagen, in diesem Sinne, bis zum 19.02.2026. Da geht es nämlich weiter mit einem neuen spannenden Thema. Etwas, was wir auch noch gar nicht hatten. Also.
Und wo wir uns schon sehr drauf freuen, wo es wahrscheinlich auch wieder ein spannendes Interview gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank auch an dich, liebe Julia. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Es bleibt spicy. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dream to be together forever, It's our dream to be together forever, I fly, you fly, we fly to the dreamland. We fly to the dreamland. It's our dream to be together forever.
It's our dreams to be together forever. Together forever. Forever together.